2 Spezial aktuell. Friedliche Demonstrationen, gewalttätige Ausschreitungen und intensive Gipfelgespräche.
Die Hamburger Polizei hat sich Verstärkung geholt. Noch mehr Beamte aus anderen Bundesländern, unter anderem aus Schleswig-Holstein. Knapp 20.000 Einsatzkräfte, die scheinen für den G20-Gipfel und für die Proteste dagegen nicht genug zu sein. Innensenator Andi Grote.
Es ist so, dass man ja immer eine Einsatzorganisation hat, mit der man davon ausgeht, dass man das Geschehen zunächst ganz gut bewältigen kann. Aber es gibt immer noch zusätzliche Alarmierungsstufen, die sind jetzt ausgelöst worden.
Im Klartext, die Krawalle in der Stadt sind offenbar doch schlimmer, als sich der Innensenator und die Polizei vor dem Gipfel vorgestellt haben. War es angesichts dessen wirklich eine gute Entscheidung, das Treffen mitten in einer Großstadt über die Bühne gehen zu lassen? Darum geht es bis 20 Uhr hier im NDR2 Spezial. Ich bin Stefan Schmidt, Ihnen einen schönen Feierabend. NDR 2 Spezial am Freitagabend. Gerade geht das Entspannungsprogramm los für die Teilnehmer des G20-Gipfels. Konzert in der Elbphilharmonie, anschließend noch Abendessen in Hamburgs neuem Wahrzeichen. In der näheren Umgebung ist die Lage seit heute Nachmittag allerdings alles andere als entspannt und feierlich. Tausende G20-Gegner haben versucht, von der Reeperbahn aus zur Elbphilharmonie zu kommen, darunter einige Vermummte. Die Straßen Richtung Hafen waren deshalb teils blockiert und gesperrt. Und von der Elbe aus haben andere Aktivisten versucht, auf Schlauchbooten den Staats- und Regierungschefs möglichst nahe zu kommen. Die Polizei hat die Elbphilharmonie aber natürlich massiv abgesichert. Werner Pfeiffer, NDR2 Hamburg, ist für uns vor Ort. Wie weit konnten die Aktivisten denn bis jetzt durchdringen?
Nee, das waren Greenpeace-Aktivisten, die es dann doch geschafft haben mit ihren schnellen Schlauchbooten und einigen Schwimmern sozusagen, die sie dann abgesetzt haben, diese Absperrung auf der Norderelbe zu durchbrechen. Die Wasserschutzpolizei hat ja eine große Bojenkette gespannt, eine gelbe Bojenkette gespannt und hat immer ständig patrouilliert. Aus irgendwelchen Gründen haben sie es trotzdem geschafft und sind dann sogar hinterher geschwommen. Aber wie gesagt, das war eine von kurzer Dauer.
Aber es kommen ja immer wieder Aktivisten durch. Heute haben etwa 500 Vermummte dem amerikanischen Außenminister Tillerson den Weg versperrt. Wie sicher sind denn die Staats- und Regierungschefs und die anderen Politiker gerade in Hamburg?
Ja, die Polizei sagt, sie sind sicher. Eben sind ja auch alle gerade vorgefahren vor der Elbphilharmonie. Ich befinde mich jetzt auf diesem Baumwallzugang zur Elbphilharmonie. Da sind Demonstranten, da ist natürlich auch Polizei, die es absperrt. Aber die Konvois der Staatschefs, der Mitglieder des G20-Tagung, die sind ja von hinten rangekommen, also über das Spiegelhochhaus, Hauptbahnhof, und sind dann reingefahren. Gerade haben sie sich alle aufgestellt auf der Elbphilharmonie-Treppe zu einem gemeinsamen Gruppenfoto. Jetzt geht es in den Konzertsaal. Das bekommen wir hier alles gar nicht sichtbar mit. Das heißt, dieser Transport ist ja auch gelungen, aber es gab heute mehrere Situationen, wo in der Demonstrationsverbotszone blockiert wurde. Und das waren schon ganz heftige Szenen, ja.
Jetzt hat vor einer Stunde Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin in einer Videobotschaft bei Twitter gesagt, dass sich die Lage etwas beruhigt habe. Ist das auch Ihr Eindruck?
Also Ralf Martin Mayer, der Polizeipräsident, der hat im Prinzip gibt immer Zwischenstandsmeldungen ab. Es stimmt auch, es ist ruhig, aber das hat überhaupt nichts zu sagen, weil sich jetzt gerade 200 Fahrradfahrer, Critical Mass Fahrer an der Moorweide sammeln. Das wird auch friedlich bleiben, davon gehen wir auch aus. Aber um 20 Uhr, also bald, beginnt auf der Reeperbahn eine weitere Demonstration, diesmal angemeldet aus dem linksautonomen Spektrum. Und wir alle gehen eher davon aus, dass diese Nacht ähnlich unruhig wird wie die vergangene.
Noch keine Entwarnung für Hamburg. Werner Pfeiffer für NDR2 live an der Elbphilharmonie.
NDR2 Spezial aktuell. Friedliche Demonstrationen, gewalttätige Ausschreitungen und intensive Gipfelgespräche.
Das war eine Eskalation mit Ansage vergangene Nacht in Hamburg. Da sind sich im Grunde alle einig. Nur, wer die Verantwortung dafür trägt, dass im Umfeld der Welcome to Hell Demo fast 159 Polizisten und auch viele Aktivisten verletzt worden sind, an dieser Frage scheiden sich die Geister. Die Organisatoren des Anti-G20-Protestzugs fordern, dass Hamburgs Bürgermeister Scholz und sein Innensenator Grote zurücktreten. Die Aktivisten sagen, die Polizei habe Tote in Kauf genommen. Die Beamten stellen das naturgemäß völlig anders dar. Horst Nienz betreut für die Gewerkschaft der Polizei die Einsatzkräfte beim G20-Gipfel. Herr Nienz, hat die harte Linie Ihrer Kollegen gegen die Vermummten bei der Demo die Stimmung in der Stadt stärker aufgeheizt als nötig?
Nein, mit Sicherheit nicht. Also ich gehe ganz, ganz fest davon aus, selbst wenn dieser militante Block in Bewegung gegangen wäre, hätten wir Straftaten bekommen. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Dieser Block, die Autonomen, wurden versucht, von dem friedlichen Demonstrationszug zu trennen. Und egal, was ich heute in der Presse gelesen habe, Es wird nur darüber geschimpft, dass nicht demonstriert werden konnte, was definitiv nicht stimmt. Wir haben mehrere tausend friedliche Demonstranten gehabt, die unter dem Schutze des Versammlungsrechts ganz normal ihre Demo durchführen konnten. Und wir haben bei uns in Hamburg Regeln, dazu gehört das Vermummungsverbot. Und ich darf ganz einfach als Polizei, und da muss ich den Polizeiführer auch wirklich unterstützen, es ist meines Erachtens hundertprozentig richtig, zu sagen, nein, das geht nicht. So können wir euch nicht demonstrieren lassen.
Nein, das geht nicht, ist das eine, aber das ging gestern sehr schnell und auch sehr entschieden. Das war die angekündigte, harte, schnelle Linie. Das Ergebnis war aber, dass gewaltbereite Aktivisten dann auch sehr schnell und sehr früh in kleinen Gruppen durch die halbe Stadt gezogen sind, Scheiben eingeworfen haben, Autos angezündet haben. Deshalb nochmal die Frage, war das eine so kluge Idee, den schwarzen Block bei der Demo so früh aufzulösen?
Also meines Erachtens ja, weil ich auch wirklich überzeugt bin, die Straftaten hätten wir auch gehabt, wenn der schwarze Block marschiert wäre. Und das wiederum wäre auch eine Rechtsbeugung gewesen, denn wir haben ein Vermummungsverbot. Das bedeutet, ich darf nicht 1000 Menschen vermummt durch die Straße laufen lassen.
Von außen sah das gestern relativ gruselig aus, was da im Bereich Hafenstraße am Fischmarkt passiert ist. Was geht im Kopf von Ihren Kollegen vor, wenn Sie so einem schwarzen Block mit Vermummten gegenüberstehen?
Ja, es ist ein mehr als mulmiges Gefühl und ich muss sagen, ich bin weit über 30 Jahre Schutzmann in Hamburg. Ich habe einiges erlebt, aber was da an Gewaltpotenzial und an Hass uns gestern gegenübergebracht wurde, das ist für mich eine völlig neue Relation. Sowas gab es noch nie und also ich weiß nicht, wie wir jetzt heute Nacht damit umgehen sollen als Polizei. Es kommen weitere Kräfte. Es ist also ein absoluter Wahnsinn, was wirklich im Moment in Hamburg passiert. Ich will nicht sagen, dass es bürgerkriegsähnliche Zustände sind, aber es ist schon ganz nah dran.
Jetzt gehen Gipfel und Proteste und Krawalle weiter. Wir hören einen Martinshorn nach dem anderen. Mit welchem Gefühl stehen Ihre Kollegen da jetzt gerade auf der Straße?
Ja, mit einem sehr unguten Gefühl. Die Kollegen sind überwiegend völlig übernächtigt, weil die Nacht natürlich sehr kurz war für sie. Und man weiß nicht, was auf sich zukommt. Deshalb, das, was ich den Kollegen immer nur rate, ich habe jetzt seit heute Morgen wieder sehr, sehr viele Gespräche mit denen geführt, sage ich nur, bleibt in der großen Einheit. Man weiß nie, wo auf einmal irgendetwas aufploppt und eine Menschenmenge denen gegenübersteht. Bleibt zusammen und das ist schon mal ein, meines Erachtens, sehr, sehr großer Schutz.
Horst Nienz von der Gewerkschaft der Polizei macht sich Sorgen um seine Kollegen beim G20-Gipfel. Hier ist NDR 2 am Freitagabend. Heute Mittag gab es beim G20-Gipfel in Hamburg für die Staats- und Regierungschefs unter anderem geräucherten Wels mit kaltem Sauerampfersüppchen, gebratene Flusskrebse mit schwarzem Reis und Zupfkuchen an Rosinen dazu, Grau- und Spätburgunder. Ein paar Kilometer weiter zur gleichen Zeit Randale, Krawalle mitten in der Innenstadt vor dem Hyatt Hotel, in dem der russische Präsident Putin wohnen soll. Ausgebrannte Autos außerdem an der Elbchaussee, Aktivisten, die Straßen blockieren. Dazu im NDR 2 Interview der Protestforscher Sebastian Hauns von der Uni Bremen, der unter anderem die Demos dieser Tage in Hamburg wissenschaftlich untersucht. Herr Hauns, wie vorhersehbar war diese Eskalation?
Die war sehr vorhersehbar, weil das eigentlich ja ein Ritual ist, was bei den ähnlichen Gipfeln seit spätestens 1999 in Köln und in Seattle und dann insbesondere natürlich 2001 in Genua immer wieder kennen. Das ist eigentlich ein Bild, was niemanden überrascht, der sich ein bisschen mit diesen Gipfelprotesten auseinandergesetzt hat.
Krawalle mitten in der zweitgrößten Stadt der Republik, die hätte es nicht gegeben, wenn sich die Staats- und Regierungschefs irgendwo draußen auf dem Land oder in einem ganz anderen Rahmen getroffen hätten. Mit den Bildern der vergangenen Stunden vor Augen und mit dem, was Sie sagen, nämlich, dass es sogar vorhersehbar war, war es dann wirklich eine so gute Idee, den G20-Gipfel im Zentrum einer Großstadt zu veranstalten?
Nein, das war natürlich eine ganz schöne Schnapsidee. Wegen dieser Krawalle, die immer wieder kamen, wegen der militanten Proteste, sind ja in den letzten 15 Jahren diese Gipfel in der Regel auch gar nicht mehr in den großen Städten stattgefunden, sondern in kleinen Orten irgendwo weit auf dem Land. Und da sind die Bilder dann ja schon etwas andere.
Die Kritik an diesen Gipfeln im schottischen Hochland zum Beispiel war, dass sich die Gipfelteilnehmer damit der Öffentlichkeit entzogen hätten. Ist das nicht auch nachvollziehbar und spricht das dann nicht wiederum für Hamburg und ähnliche Städte?
Ja, das stimmt. Das ist natürlich eine Strategie gewesen, aber diese Art der Gipfel in den Großstädten stattzufinden, ist offensichtlich ja auch keine sinnvolle Art. Vielmehr wäre es wahrscheinlich sinnvoll zu überlegen, wie notwendig sind diese Gipfel eigentlich, die ja doch auch ganz wesentlich politische Inszenierung sind.
Jetzt haben wir diese politische Inszenierung in Hamburg und auch Inszenierungen von Gewalt in der Stadt. Was glauben Sie, wie groß ist der Anteil derer, die einfach nur Krawall machen wollen unter den G20-Gegnern?
Es ist ganz klar ein kleiner Teil derer, die dort demonstrieren. Der größte Teil hat wirklich ein klares Anliegen und ich denke, möglicherweise haben sogar manche von denen, die dort Autos anzünden, auch ein Anliegen. Aber der allergrößte Teil der Demonstrierenden, die kommen dorthin und wollen gegen die Politik der G20 protestieren, gegen bestimmte Auswüchse der globalen Wirtschaftspolitik. Das sind die Themen, die die Menschen zum größten Teil dort auf die Straße treiben und weswegen sie auch ihren Protest in großen Demonstrationen ja in der Regel sichtbar machen wollen.
Wie groß ist die Gefahr, dass diese Anliegen jetzt untergehen?
Die ist natürlich groß, weil die Medien tendenziell über den militanten Teil der Proteste doch deutlich ausführlicher berichten als über diese weniger aufregenden und weniger spektakulären Proteste, die aber ja doch den überwiegenden Teil der Proteste ausmachen.
Die Polizei zieht seit Tagen ihre angekündigte harte Linie durch. Ist das die richtige Strategie, um für weniger Eskalation zu sorgen?
Das kann man wohl inzwischen sagen, dass das definitiv nicht die richtige Strategie war. Und natürlich gehört zu dieser Art der Auseinandersetzung gehören mindestens ja immer zwei. Das ist ja eine Choreografie, die zwischen Polizei und Protestierenden ausgehandelt wird. Und die Choreografie, die Resultat auch der Polizeistrategie ist, die sehen wir ja gerade in Hamburg.
Sagt der Protestforscher Sebastian Hauns bei NDR2.
NDR2 Spezial aktuell. Friedliche Demonstrationen, gewalttätige Ausschreitungen und intensive Gipfelgespräche.
Weltpolitik in den Hamburger Messehallen. Ein Signal der Geschlossenheit soll von diesem G20-Gipfel ausgehen. Das wünscht sich zumindest Kanzlerin Merkel. Ob es so kommt, ist allerdings fraglich. Es stehen einige Streitthemen auf der Tagesordnung. Nicht zuletzt der Klimaschutz. Darum ging es schon heute, direkt am ersten Tag. Und ausgerechnet zu der Zeit, als sich die anderen darüber unterhalten haben, da haben sich US-Präsident Trump und sein russischer Kollege Putin zurückgezogen für ein persönliches Tête-à-tête zu zweit. Dabei ist Trump ja derjenige, der vor kurzem den globalen Klimaschutzkonsens aufgekündigt hat. Malte Pieper, NDR2 Hamburg, ist damit die Sache nicht schon gleich erledigt?
Nein, zumindest nicht nach allem, was wir hören. Englands Premierministerin May, und man tritt ihr ja nicht so nahe, wenn man sagt, also die kann mit Trump, die hat ja heute durchblicken lassen, dass man wohl eine Lösung finden wird, dass sie davon ausgeht, dass man eine Lösung finden wird, wie man den Trump einbindet, wie man ihm eine Brücke baut. Und da steht Frau May eben nicht alleine. Allerdings kennen wir diese Zauberformel noch nicht. Die Gespräche der Unterhändler, die werden die ganze Nacht weitergehen.
Fast 5000 Journalisten aus 70 Ländern beobachten das ganze Spektakel. Inwieweit ist der Gipfel denn auch eine große Showveranstaltung für die Weltöffentlichkeit?
Ist es natürlich. Hier geht es um gute Bilder. Denken wir nur mal an Angela Merkel. Das ist schließlich sehr wichtig für den Bundestagswahlkampf, dass die CDU-Chefin sich hier als erfahrene Weltenlenkerin präsentieren kann. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die ihr Herausforderer von der SPD, die Martin Schulz, eben nicht hat. Und das kann man auch für jeden der hier Anwesenden durchkonjugieren, auch wenn nicht jeder direkt eine Wahl vor der Brust hat, wie eben Angela Merkel. Aber man würde diesem Treffen in meinen Augen schon Unrecht tun, wenn man sagt, das ist alles nur Show. Man hat das 2008 erfunden auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, weil man nicht mehr wollte, dass nur die großen Industriestaaten, die berühmten G7, die entscheidenden Weichen stellen, sondern dass eben auch Schwellenländer wie Indien, wie China, wie Brasilien mit einbezogen werden. Und da ist es eben nicht ohne, wenn die sich hier jetzt in die Hand versprechen, beispielsweise bei der Bekämpfung des Terrorismus, die Finanzströme, dass man die möglichst kappt.
Kostet ja auch einiges dieses Treffen, 130 Millionen Euro ungefähr, hören wir. Was muss denn noch passieren, damit sich das hinterher wirklich gelohnt hat?
Dass man US-Präsident Trump aus seiner einsamen Ecke rausgeholt hat, so einfach ist es. Dass er nicht weiter Amok läuft, also beim Klima sagt, das interessiert mich alles in feuchten Kehricht, euer Pariser Klimaabkommen. Dass der von seiner America First Palme runterkommt, jetzt nicht anfängt, wie angekündigt, ausländische Firmen mit Strafzöllen aus dem amerikanischen Markt rauszufegen, haben gerade wir Deutschen Interesse dran. Und dass sich das Verhältnis von Trump zu Russland tatsächlich entkrampft, das war zuletzt ja wirklich sehr aufgeladen, sehr auf Eiszeit gedreht. Wenn es da also wieder zur Entspannung kommt, und die über 2 Stunden, die Trump und Putin jetzt zusammengesessen haben, eben, also wenn das wirklich so kommt und da kommt ein bisschen mehr Lässigkeit rein, dann wären die 130 Millionen gut angelegtes Geld.
Einige der linken Aktivisten, die jetzt gerade in Hamburg sind, die sind skeptischer als Sie, die sagen, solche Treffen bringen per se nichts. Sie haben es gesagt, G20-Gipfel in der aktuellen Form gibt es seit 2008. Was haben denn frühere Veranstaltungen dieser Art konkret gebracht?
brutal ausgedrückt, ist es genau das. Nichts. Also nichts, was man auf einer To-Do-Liste abhaken kann. Das sind keine belastbaren Verabredungen. Und so ein Gipfel bringt eigentlich eher über Bande was. Man darf nicht vergessen, Staats- und Regierungschefs sind auch nur Menschen, die sich irgendwann mal kennenlernen müssen. Und nur wenn man sich kennt, vertraut man sich auch. Das war immer das Prinzip von Helmut Kohl, diese menschliche Ebene. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Jetzt kann man die Frage stellen, dass sich 20 Leute mal kennenlernen, ob so eine Festung wie die Hamburger Messehallen sind, ob das der richtige Rahmen dafür ist, ob man da nicht lieber, was weiß ich, einen Freizeitclub in einer türkischen Aria kauft. Das ist jetzt ganz dahingestellt, aber es geht wirklich um die menschliche Ebene. Wenn die sich kennen, schießen die nicht aufeinander, hat Willy Brandt mal gesagt, ist ja was dran.
Und noch ist Hoffnung da, auch auf konkrete Ergebnisse, sagt Malte Pieper, NDR 2 Hamburg.
NDR 2 Spezial aktuell. Friedliche Demonstrationen, gewalttätige Ausschreitungen und intensive Gipfelgespräche.
US-First Lady Melania Trump musste heute Nachmittag auf ihre Hafenrundfahrt verzichten. Das Begleitprogramm für die Ehefrauen und Ehemänner der Staats- und Regierungschefs beim G20-Gipfel in Hamburg ist ohne sie losgegangen. Sie konnte das Gästehaus des Senats an der Außenalster nicht verlassen, weil draußen Demonstranten waren. Ärgerlich ist das natürlich schon, aber es ist gar nichts dagegen, was viele Leute in Altona in den vergangenen Stunden erlebt haben.
Ich bin hier 7:45 rüber, weil ich einen Termin hatte um 8 und wollte nur kurz aufschließen, was abholen. Und da kamen 100 Vermummte direkt vom Bahnhof Altona. Ich sah nur diese schwarzen Gestalten auf mich zukommen. Ich bin keine ängstliche Person, aber ich habe wirklich, wie so ein Hase, bin ich hier zickzack rüber, schnell mit zittrigen Händen Laden aufgeschlossen und bin rein. Dann haben die hier alles kaputtgeschlagen, Brandbomben gesetzt. Und waren dann genauso schnell auch wieder weg.
Birgit Rode hatte Glück. Ihre kleine Boutique wurde vom schwarzen Block verschont. Aber an der Sparkasse, der Parfümerie, dem Schnäppchenmarkt, dem Computerhändler und bei vielen anderen Händlern haben die Randalierer eingeschlagene Schaufenster zurückgelassen. Am Nachmittag steht Birgit Rose mit dem Zollstock vor dem Laden und misst die Fensterfront aus. Sie will zumachen, bis der Gipfel vorbei ist. Genau wie Kirstin Darold vom Eiscafé nebenan. Dort werden gerade Bretter vor den Schaufenstern angebohrt.
Das ist ja nicht nur eine Scheibe, das ist Material, aber wenn die jetzt noch was reinschmeißen, was brennt. Das ist unsere Existenz. Damit zahlen wir unsere Miete zu Hause.
Ein Stückchen weiter frisiert Slatjana Matic ihre Kunden in den kommenden Tagen nun auch hinter schützenden Spanplatten und mit Wut im Bauch.
Was können kleine Geschäfte, so wie ich jetzt mit meinen kleinen Geschäften, was können sie dafür? Jeder arbeitet hart für sein Geld. Also ich finde es sehr, sehr traurig.
Ausgerechnet im Protestcamp im Garten der Kulturkirche in Altona brach am Mittag lauter Jubel aus, als per Megafon durchgesagt wurde, dass die Polizei Verstärkung brauche. Demonstranten, die im Schutze der Kirche übernachten, um überhaupt bei den Protesten dabei sein zu können. Michael Schirmer von der Kulturkirche geht aber davon aus, dass von den Menschen in seinem Camp keine Gewalt ausgeht.
Die Leute, die ich im Camp wahrgenommen habe, protestieren anders. Und sie protestieren demokratisch und friedlich. Sie wissen als Journalist, was das für eine Frage ist. Können Sie ausschließen das? Wer kann irgendwas ausschließen?
Friedlich und geradezu idyllisch wirkt auch das Zeltlager an der Trinitatiskirche. Merle ist heute erst aus Berlin angekommen, um morgen gegen den zunehmenden Leistungsdruck in der Gesellschaft zu protestieren. Im Haar hat Merle einen Blumenkranz, wirkt aufgeschlossen und neugierig und ärgert sich, dass G20-Gegner und Randalierer über einen Kamm geschoren werden.
Aber man muss vielleicht auch nochmal gucken, was dahinter steckt, warum diese Leute so wütend sind, warum die Krawall machen. Bei vielen ist es einfach unglaublicher Frust und auch ich bin wütend. Ich schreie aber lieber, als dass ich was kaputt mache.
Wütend sind auch Jan und Verena aus Altona. Mit selbstgemalten Plakaten sind die beiden unterwegs zu einer Demo am Millerntor. Und das, obwohl Verena Angst hat.
Die Welt guckt halt auf Hamburg und ich demonstriere einfach gegen die Mächtigen dieser Erde. Ich will einfach irgendwie ein Zeichen setzen und irgendwie da sein.
Es wird nur über die Gewalt berichtet und keiner nimmt überhaupt mehr wahr, wie viele etliche Tausende, Abertausende hier einen berechtigten Protest ausführen wollen. Und ich hasse das. Ich hasse das.
Beide sind überzeugt, Hamburg ist der vollkommen falsche Ort für den Gipfel. Und damit sind sie sich einig mit Ladenbesitzern wie Kirstin Darold aus dem Eiscafé.
Das bringt nicht nur, dass die Welt auf Hamburg schaut. Das tut sie jetzt, weiß Gott, und überhaupt nicht im guten Sinne.
Angespannte Stimmung, Wut, Ärger und Angst angesichts der Krawalle in Altona. Michael Latz, NDR 2 Hamburg. Ja, wir wollen heute eben nicht nur über Krawalle, Ausschreitungen und persönliche Streitereien sprechen, sondern auch über Themen und Inhalte bei diesem G20-Gipfel in Hamburg. Kanzlerin Merkel hat als Gastgeberin die Tagesordnung erweitert, also mehr als die üblichen Punkte draufgesetzt. Neu dabei zum Beispiel globale Gesundheit. Darum geht's morgen am zweiten Tag des Treffens in den Messehallen. Marco Alves von der Organisation Ärzte ohne Grenzen. Was erhoffen Sie sich davon?
Wir erwarten von den Staats- und Regierungschefs dass die konkrete Maßnahmen beschließen, damit militärische Angriffe auf medizinische Einrichtungen und medizinisches Personal sofort enden und Infrastruktur und medizinisches Personal in Krisen- und Konfliktgebieten geschützt ist. Darüber hinaus muss Tuberkulose als wichtiger Eckpfeiler in Maßnahmen zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen verstanden und anerkannt werden und auch da konkrete Maßnahmen beschlossen werden zur Forschungsförderung, damit es beispielsweise endlich vernünftige, effektive Antibiotika gibt ohne Nebenwirkungen und die schnell wirken. Und ganz konkret bei allen Maßnahmen muss klargestellt und sichergestellt sein, dass alle Menschen weltweit bezahlbaren Zugang dazu haben.
Da geht es insgesamt um viel Geld. Für wie realistisch halten Sie, dass es entsprechende Beschlüsse gibt?
Bei viel Geld ist man natürlich zögerlich. Ich glaube, das ist auch gerade der Punkt, den man tatsächlich erwarten kann und mit dem man rechnen kann auf dem Gipfel, dass es viel schöne und blumige Sprache gibt. Notwendig ist es trotzdem, dass jetzt Investitionen getätigt werden.
Sie haben große Probleme erwähnt. Es gibt noch andere. Im Jemen zum Beispiel grassiert die Cholera. Hunderte Menschen sind schon gestorben. Dieses Treffen der Staats- und Regierungschefs geht 2 Tage lang und es gibt noch ganz viele andere Themen auf der Tagesordnung. Was glauben Sie, was können die bei solch drängenden Gesundheitsproblemen in dieser Zeit ausrichten?
Sie könnten letzten Endes sehr viel ausrichten. Das sind die mächtigsten, die reichsten Staaten. Allerdings müssen wir auch kritisieren, dass die derzeitige Agenda, so wie sie jetzt gesetzt wird, durch eine, sagen wir mal, Sicherheitsbrille gesetzt wird. Das ist relativ neumodisch und entwickelt sich aus potenziellen Bedrohungsszenarien und aus Angst. Also die G20 sagen, sie behandeln globale Gesundheit, aber letzten Endes ist es tatsächlich nur ein sehr kleiner Ausschnitt. Es sind Antibiotikaresistenzen und es sind Pandemien. Also gerade die, ja, sagen wir mal, Bedrohungen tatsächlich, die dem globalen Norden Angst machen. Und es sind nicht die tagtäglichen Bedrohungen, die tagtäglichen Herausforderungen, die Menschen in ärmeren Ländern haben. Und das muss angegangen werden, wenn man sich tatsächlich globale Gesundheit auf die Fahne schreiben will.
Sagt Marco Alves von Ärzte ohne Grenzen bei NDR 2. Brutale Gewalt hat auf unseren Straßen nichts verloren, sie hat keine Rechtfertigung und kann nicht mit Verständnis rechnen. Das sagt Bundespräsident Steinmeier mit Blick auf die Krawalle rund um den G20-Gipfel in Hamburg. Ob er mit diesem Appell durchdringt, das werden die nächsten Stunden zeigen. Wir halten Sie hier bei NDR 2 natürlich auf dem Laufenden, genau wie über das, was drinnen in den Hamburger Messehallen passiert, also zu welchen Ergebnissen die Staats- und Regierungschefs trotz aller Kritik kommen werden.
NDR 2 Spezial aktuell. Friedliche Demonstrationen, gewalttätige Ausschreitungen und intensive Gipfelgespräche.